Wir beginnen ja jetzt mit einem neuen Brief des Apostel Paulus, und zwar dem ersten Timotheusbrief. Lesen daraus heute die einleitenden Grüße, Vers 1 und 2. Wir haben ja den Korintherbrief beendet, und nun kommen wir zu diesem Hauptthema in dem ersten Timotheusbrief, nämlich Gemeindeordnung. Gemeinde soll nicht nur gegründet werden, sondern man muss ja auch wissen, wie Gemeinde miteinander leben darf und soll. Denn es muss ja nach den Maßstäben Gottes zugehen und nicht nach den Maßstäben der Menschen. Darum braucht es also auch solche Anweisungen. Ich lese die ersten beiden Verse als einleitenden Gruß. Paulus, ein Apostel Jesu Christi, nach dem Befehl Gottes, unseres Heilandes und des Herrn Jesu Christi, der unsere Hoffnung ist. Dem Timotheus, meinem rechtschaffenen Sohn im Glauben, Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Ein wunderbares Grußwort, einleitendes Wort, um erstmal festzustellen, worum geht es hier? Wer schreibt warum? Wer schreibt an wen? Was ist der Empfänger für eine Person? Und wem wird diese Person unterstellt? Und welchen Segen wünscht man dieser Person, um überhaupt das Weitere in diesem Brief aufnehmen zu können? Denn um etwas aus Gottes Reich aufnehmen zu können, muss das Herz vorbereitet sein. Es ist nicht wie ein Regen, der einfach über einen kommt und man kann ihn aufnehmen. Das kennen wir ja von der Wüste. In Israel zum Beispiel, an den Wüstenorten, nützt der Regen eigentlich nichts. Da kann es mächtig, mächtig regnen. Was passiert? Er fließt einfach weg. Das Wasser fließt weg. Die Erde kann es nicht aufnehmen. Und dann gibt es riesige Bäche, die dann plötzlich ins Tal stürzen. Nirgends kann das Wasser bleiben. Es reißt dann in riesigen Strömen alles mit sich, was auf dem Wege sich befindet und endet dann von Jerusalem zum Beispiel im Toten Meer. Also der Regen hilft nicht, wenn der Boden nicht aufnahmefähig ist. Deswegen baute man ja in Israel, und wir dürfen ja da ein Stück Anteil haben, große Wasserbecken, Auffangbecken, die den Regen dann doch auffangen und dann will man ihn verteilen. Denn es ist ja schade, wenn der Segen Gottes einfach so hinweggespült wird oder hinwegfließt. Darum braucht es also eine Öffnung, um das Folgende in dem Brief auch aufzunehmen. Timotheus wird als solch einer bezeichnet, der diese geistliche Öffnung hat. Und der Herr möge ihm diese Öffnung geben, so war der Wunsch des Apostel Paulus, und behalten, dass er dann auch ein Gefäß in Gottes Hand sein kann, dass er versteht, was ihm geschrieben wurde. Paulus schrieb diesen Brief unter der Führung des Heiligen Geistes an Timotheus in den letzten Jahren seines Dienstes. Wenn wir daran denken, dass dieser Apostel ja nur vielleicht 55 Jahre alt geworden ist, als er dann enthauptet wurde in Rom, war er ja noch sehr, sehr jung, als er vor Damaskus eine Begegnung mit dem auferstandenen Jesus Christus hatte. War er noch ein ganz junger Mann, vielleicht war er gerade so 20. Nicht älter, es war kein reifer Mann. Aber es war ein junger Mann, der wünschte, Gott von ganzem Herzen zu dienen. Und wenn es sogar mit dem Schwert sein müsse. Denn er verfolgte die Christen. Er überantwortete sie dem Hohen Rat. Sie wurden ins Gefängnis gebracht, zum Teil getötet. Warum tat er das? Um Gott zu dienen. Er saß nicht passiv rum und wartete auf irgendetwas, sondern er machte sich auf, für Gottes Sache zu streiten. Er hatte nur nicht gewusst, dass auch die Christen auf Gottes Seite sind. Er hatte sie als Ketzer, er hatte sie als Götzendiener angesehen, die nämlich das erste Gebot übertreten haben, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Sie haben gesagt, Christus ist Gott, also hatten sie noch einen zweiten. Sind sie Götzendiener, müssen eliminiert werden. Er machte sich auf als junger Mann, lernte dann aber Jesus Christus als seinen Heiland kennen. Und von Stund an war er für diesen, seinen Heiland, unterwegs. Und bis zum Schluss, bis er abberufen wurde auf dieser Erde, diente er von ganzem Herzen seinem Heiland. Und so schrieb er dann zum Schluss auch noch diese Briefe an die persönlichen geistlichen Kinder und Freunde wie an den Timotheus. Dieser und auch der zweite Brief an Timotheus sowie auch an Titus, diese Briefe gelten als sogenannte Hirtenbriefe oder Pastoralbriefe. Denn nachdem während seiner Missionsreisen so manche Gemeinde gegründet wurde, musste dann auch eine geistliche Ordnung aufgerichtet werden. Gläubige, und das wusste der Apostel Paulus durch den Heiligen Geist, kann man nicht sich selbst überlassen, indem man sagt, findet mal selbst eine Ordnung. Sie würde immer menschlicher Natur sein. Sie würde immer abgleiten wieder in das natürliche Leben. Eine Ordnung in der Gemeinde Jesu muss durch den Heiligen Geist aufgerichtet werden. Denn die Gemeinde gehört sich ja nicht mehr selbst. Sie gehört auch keiner Institution. Sie gehört dem lebendigen Gott. Und weil sie ihm gehört, muss er seine Ordnungen in seinem Eigentum aufrichten. So mussten zum Beispiel Paulus und Barnabas, als sie in Lystra waren, in Ikonion und Antiochien und auch in anderen Orten, erstmal eine gewisse Grundordnung schaffen und Älteste berufen. Berufen unter der Führung des Heiligen Geistes wurden sie gewählt. Und in der Bibel heißt das gewählt mit Handzeichen. Man betete und dann kamen die Vorschläge, welche Brüder ersehen werden in der Mitte, die man für vom Herrn prädestiniert hält, und dann wurde darüber abgestimmt. Wir lesen das zum Beispiel in Apostelgeschichte 14, 21 bis 23. Und sie predigten der Stadt das Evangelium und unterwiesen ihrer viele und zogen wieder nach Lystra, Ikonion und Antiochien, stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, dass sie im Glauben blieben und dass wir durch viel Trübsale müssen in das Reich Gottes gehen. Und sie ordneten ihnen hin und her Älteste in den Gemeinden, beteten und fasteten und befahlen sie dem Herrn an den sie gläubig geworden waren. Hier, wo das Wort ordnen steht, da ist eigentlich das Wort gewählt oder erwählt zu sehen. Also es musste eine Ordnung aufgerichtet werden, damit die neu gegründete Gemeinde auch wirklich lebensfähig war. Es mussten, wie auch in den heutigen örtlichen Gemeinden, Fragen geklärt werden. Denn die Menschen kamen ja aus den unterschiedlichsten Gesellschaftsschichten, sozialen Prägungen. Sie hatten Fragen, wie geht es nun zu, wenn man als Christ lebt? Wie ist das mit der praktischen Nachfolge? Wir stehen doch im Beruf, wir sind Sklaven, wir sind Leibeigene von manchem Herrn. Wir lesen das auch beim Herrenmahl. Manche kamen zu spät, die konnten nicht rechtzeitig kommen, weil der Herr gesagt hat, du hast hier noch einen Dienst zu versehen. Darum steht in der Schrift, einer warte auf den anderen, wartet auf diese, die noch nicht gleich freigekommen sind. Wie sieht das mit der praktischen Nachfolge aus? Darf ich mich jetzt gegen meinen Herrn auflehnen? Darf ich sagen, ich gehe jetzt zur Versammlung? Oder muss ich ihm gehorchen und noch eine Weile bei ihm bleiben und vielleicht den Fußboden aufwischen? Das sind alles Fragen, die neu aufgebrochen waren unter den Gläubigen. Wie geht das zu mit dem Zusammenleben? Und wie geht das zu mit dem Zusammenwirken in der Gemeinde? Unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Berufe, unterschiedliche Denkweise. Wie kommt man da zusammen? Das sind alles Fragen, die geklärt werden mussten, damit eben die gegründete Gemeinde weiter existieren konnte. auch Fragen, die hier behandelt werden in der Schrift dann über die Ehe, Ehescheidungen und so weiter. Wie geht denn das zu? Ist das jetzt als Christ anders als vorher? Oder kann man das genauso machen wie vorher? Wie sieht es aus mit dem Berufsleben, mit dem Familienleben, mit den moralischen Werten? Wie geht man damit um? Ist das jetzt auch anders als Christ? Hat man da andere moralische Vorstellungen? Wie sieht dieser Lebensstil aus? Es musste eine gesunde Glaubenslehre ausgebreitet werden und die Zubereitung unter den Gläubigen auch bewirkt werden auf die Wiederkunft des Herrn. Und diese Wiederkunftserwartung war ja damals sehr nahe, sehr nahe. Sie sollte auch heute in unserem Leben nahe sein, denn jeder von uns kann zu jeder Zeit abgerufen werden. Keiner weiß, wie lange er über diese Erde geht. Aber sie sollten zubereitet sein, dass, wenn Jesus kommt, sie ihm freudig entgegengehen können. Diese Hirtenbriefe also sollten eine Festigung des Glaubensstandes für die Gemeinde sein. Dass sie auch, und das ist sehr wichtig zu sehen, manche Gruppierungen heute nennen sich ja neuapostolisch. Es gibt ja keine neuen Apostel. Und das wussten die Apostel damals auch, dass es nach dieser apostolischen Zeit keine Apostel mehr geben wird. Aber die Lehre unter den Christen in der Gemeinde sollte weitergehen können, auch wenn die Apostel nicht mehr zu sehen sind und nicht mehr da sein würden. Darum musste die Gemeinde, die gegründet wurde, gefestigt werden im Glaubensstand. Denn nicht nur, dass die Apostel nicht mehr sichtbar gewesen waren in den späteren Zeiten, und wir wissen, wie schmerzlich das manchmal sein kann. Wir hatten auch früher den Eindruck, am Anfang unseres Glaubenslebens, als der Mitternachtsruf hier in Berlin jährlich tagte und Bruder Malgo kam. Dann passierte es manchmal, dass er die letzte Versammlung selber nicht mehr hielt, sondern schon abreiste und ein anderer Bruder es hielt. Und sofort verspürte man, es ist nicht mehr dieselbe Atmosphäre im Raum wie zuvor. Die Kraft des Geistes war nicht mehr dieselbe. Und dann sehnte man sich eigentlich danach, dass er doch wieder käme. Der Herr hat ihn sehr stark legitimiert. Und mit diesem, was er hatte, ging er quasi weg, und ein anderer Bruder hatte nicht dieselbe Kraft des Geistes. Aber darum ging es gar nicht allein, dass man sich jetzt hier an Menschen orientieren sollte oder an besonders Bevollmächtigte, sondern es ging auch darum, dass die Apostel wussten, wenn sie nicht mehr da sind, dann kommen beschriebenermaßen gräuliche Wölfe, um die Herde, die gesammelt worden ist, wieder auseinanderzubringen. Das haben die Apostel einhellig bezeugt. Und darum taten sie allen Fleiß, um im Vorfeld, bevor sie abgerufen werden, alles so zu ordnen, dass die Gemeinde wirklich gefestigt leben kann. Wir denken allein jetzt an diese Worte, die Paulus den Ephesern gesagt hat. Da steht in Apostelgeschichte 20, 28. Er sagt ihnen so als Abschied: Habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, unter welche euch der Heilige Geist gesetzt hat, zu Bischöfen zu weiden, die Gemeinde Gottes, welche er durch sein Eigenblut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied werden unter euch kommen gräuliche Wölfe, die Herde nicht verschonen werden, auch aus euch selbst werden aufstehen Männer, die da verkehrte Lehren reden, die Jünger an sich zu ziehen. Darum seid wach und denkt daran, dass ich nicht abgelassen habe, 3 Jahre, Tag und Nacht, einen jeglichen mit Tränen zu vermahnen. Also hier geht schon eindeutig hervor, nach der apostolischen Zeit wusste man, wird sich der Teufel mit Macht aufbäumen, um die entstandenen Gemeinden wieder auseinanderzubringen. Und dieses Werk versucht er bis zum heutigen Tag. Aber durch die Apostel hat Jesus Christus einen Grund der Lehre und der Ordnung gelegt, dass wo Gemeinde ist und sich danach richtet, sie nicht diesen gräulichen Wölfen anheimfallen muss. Petrus als Apostel sagte das Gleiche. Er sprach auch von dieser Zeit nach ihnen, dass sie einen festen Stand im Glauben der Gemeinde benötigen, wenn die Apostel nicht mehr da sind. 2. Petrus 1, lesen wir mal, und zwar ab Vers 10. Darum, liebe Brüder, tut desto mehr Fleiß, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wo ihr solches tut, werdet ihr nicht straucheln. Und also wird euch reichlich dargereicht werden der Eingang zu dem ewigen Reich unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi. Darum will ich's nicht lassen, euch alle Zeit daran zu erinnern, obwohl ihr es ja wisst und gestärkt seid in der gegenwärtigen Wahrheit. Ich achte es aber für billig, solange ich in dieser Hütte bin, euch zu erinnern und zu erwecken. Denn ich weiß, dass ich meine Hütte bald ablegen muss, wie mir denn auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Ich will aber Fleiß tun, dass ihr alle Zeit nach meinem Abschied solches im Gedächtnis halten könnt. Also auch hier dieser Nachdruck, es ist wichtig, dass ihr das, was ihr als Fundament jetzt bekommt, als Ordnung in der Gemeinde, festhaltet. Denn wenn wir nicht mehr da sind, die Apostel, dann wird es ein heilloses Durcheinander geben, wenn ihr euch nicht am Worte Gottes orientiert, wenn ihr euch an Menschen orientiert. Da werden ja viele aus eurer Mitte aufstehen und sagen, hört auf uns. Und das Ziel ist nur, dass ihr wieder auseinandergebracht werdet. Und es steht auch im zweiten Kapitel gleich, die ersten drei Verse, denn es waren auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch sein werden, falsche Lehrer unter euch Gläubigen, die nämlich neben einführen werden verderbliche Sekten und verleugnen den Herrn, der sie erkauft hat, und werden über sich selbst herbeiführen eine schnelle Verdammnis. Und viele werden nachfolgen ihrem Verderben, um welcher Willen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Und durch Geiz mit erdichteten Worten werden sie an euch Gewinn suchen, welchen das Urteil von lange her nicht säumig ist und ihre Verdammnis schläft nicht. Ich meine, auch das haben wir in unserer Zeit. Viele suchen nur Gewinn an den Christen. Geld. Sie wollen nur Geld von ihnen. Ja, und dann schreiben sie lange Briefe und machen vieles, ja, und betteln um Geld. Das sind die Nebeneingeschlichenen. Das sind die, die nicht in Wahrheit die Herde weiden sollen, sondern die sie auseinanderbringen wollen und nur ausnutzen wollen. Die Apostel wussten das ganz genau und deswegen auch Paulus und hat dem Timotheus nochmal so einen Hirtenbrief gegeben, den er für sich, aber auch für die Gemeinde und alle, die ihn lesen bis zum heutigen Tage, verwenden sollen. Darum ist es so wichtig, auch für Christen unserer Zeit, nicht nach eigenen Gedanken zu gehen, sondern zu schauen, was sagt Gottes Wort dazu? Einfach zu studieren, wie die Gemeinde zu Beröa, die war nicht so leichtgläubig, als der Apostel Paulus kam und hat gesagt, Jesus ist der Messias. Da steht geschrieben, sie forschten in der Schrift, ob das wahr ist. Die haben es nicht einfach angenommen. Die haben sich aufgemacht, haben die Bibel gelesen, haben gesagt, wir wollen nicht Paulus glauben, sondern wir wollen Gott glauben. Und das brauchen wir in unserer Zeit heute auch. Denn viele Menschen sind schon auf dem Weg der Verführung, weil sie nicht mehr die Bibel lesen. Weil sie nicht mehr auf Gottes Wort hören und nicht kein Fundament im Gottes Wort haben. Sie haben ihr Fundament in eigenen Gedanken und Gedanken anderer, die vorgeben, Christen zu sein. Wir müssen die Bibel lesen. Um diesen verführerischen Kräften nicht anheimzufallen, ist also auch heute das Beachten des Wortes Gottes sehr wichtig. Denn nur die Heilige Schrift, und das können wir zigmal unterstreichen, nur die Heilige Schrift, nur Gottes Wort fördert und festigt das Leben der Gemeinde. Und zwar der Gemeinde in Gottes Auftrag und Weg. Manche geben sich ja auch eigene Aufträge, weil sie glauben, für Gott etwas tun zu können. Und dabei sind sie Schaumschläger im christlichen Bereich und bringen keine Frucht. Nur in dem Auftrag durch Gottes Wort kann Frucht gewirkt werden. Der Herr Jesus sagt es ganz deutlich, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ihr könnt zwar viel tun, aber es bringt keine Frucht. Nur was Gott durch seinen Geist in seiner Gemeinde wirkt, bringt Frucht. Alles andere geht im Bach runter und verbrennt, sagt die Schrift. Ja? Deswegen ist das so wichtig, Gottes Wort auch heute zur Festigung des Lebens in der Gemeinde, zum Auftrag und zum Weg zu haben. In dem zweiten Brief betont das Paulus dann an Timotheus und sagt ja, alle Schrift, 2. Timotheus 3,16, alle Schrift von Gott eingegeben, ist Nütze zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung, zur Züchtigung in der Gerechtigkeit. Warum? Damit ein Mensch Gottes vollkommen sei und zu allem guten Werk geschickt. Also nur durch das Wort Gottes wird er dadurch geschickt. Wenn man wissen will, wie man Gott dienen soll, muss man in die Bibel gucken. Sonst weiß man das nicht. Sonst lebt man so christlich dahin und daher, aber es geschieht nichts. Die Bibel, Gottes Wort, gibt Anweisung und Wegweisung. Wer sich in der Nachfolge Jesu an etwas anderem orientiert als am Worte Gottes, muss unweigerlich auf verkehrte und verderbte Wege geraten. Er kann gar nicht anders. Er muss unweigerlich. Nichts schützt ihn davor. Und am Ende dieser Wege steht der Tod. Hier verstehen wir auch die Worte des Herrn Jesu besser, wenn er am Ende des 24. Kapitels sagt, oder in der Hälfte des Kapitels Matthäus 24, und die Zuhörer darauf hinweist, nämlich die Jünger in Sonderheit, wer beharrt bis ans Ende, der wird selig. Mit anderen Worten, wer bei meinem Wort bleibt bis ans Ende, der wird die Frucht bringen und selig werden. Denn der Herr sagt hier, es werden sich viel falsche Propheten erheben und, das ist das Schreckliche, was danach steht, sie werden sogar viele verführen. Also wenn sich nur falsche Propheten erheben, wäre das ja noch, würde man sagen, gut, das ist jetzt ihre Sache. Aber die verführen viele, nicht nur einige wenige, viele. Und zwar all die, die sich nicht am Worte Gottes orientieren. Und dieweil die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen, wird die Liebe in vielen erkalten. Aber wer beharrt bis ans Ende, der wird selig. Wer also am Wort Gottes festhält und sich durch keine weltlichen oder religiösen Einflüsse davon abbringen lässt, wird die Krone der Seligkeit und Gerechtigkeit empfangen. Zurück zu Timotheus. Wer war Timotheus? Es war der geistliche Sohn, Ziehsohn des Apostel Paulus. Paulus selbst, so haben wir gesagt, als er noch Saulus war, war ein junger Mann, als er dem Herrn Jesus begegnete und hatte auch ein sehr tiefes Mitempfinden für junge Leute, die frisch im Glauben waren. Und er fand diesen Timotheus in Lystra. Paulus nahm ihn mit auf die Missionsreisen und führte ihn in die einseitige, aber herrliche und gesegnete Nachfolge in den Fußstapfen Jesu ein. Timotheus hatte eine gläubige jüdische Mutter und er nahm früh Jesus Christus als seinen Heiland und Messias an. Auf der zweiten Missionsreise lernte Paulus ihn also kennen. Lystra liegt in Kleinasien und vernahm zunächst, dass dieser junge Mann ein sehr gutes Zeugnis in seiner Umgebung hatte vom Glauben. In Derbe, in Antiochien und in Lystra hatte er einen sehr guten Ruf. So lesen wir es in Apostelgeschichte 16, 1-3. Und das animierte auch Paulus, tiefer nachzufragen, was denn der junge Mann eigentlich macht und ob man ihn nicht für das Herrnwerk einsetzen könne. Da steht es in Apostelgeschichte 16, er kam nach Derbe und Lystra, siehe, ein Jünger war da selbst mit Namen Timotheus, eines jüdischen Weibes Sohn, die war gläubig, aber eines griechischen Vaters. Der hatte ein gutes Gerücht bei den Brüdern, unter den Lystranern und zu Ikonion. Diesen wollte Paulus mit sich ziehen lassen und nahm und beschnitt ihn um der Juden willen, die an dem Orte waren, denn sie wussten alle, dass sein Vater ein Grieche war. Ja, auch hier ist die Weisheit Gottes zu sehen, in der Freiheit vom Gesetz, wenn auch zunächst augenscheinlich unter dem Gesetz zu handeln. An anderer Stelle sagte nämlich der Apostel Paulus, wer sich noch beschneiden lässt, ist der Gnade Christi verlustig. Aber hier hat er nun diesen jüdischen jungen Mann beschnitten, denn er war ja nicht beschnitten, weil sein Vater eben kein Jude war, sondern ein Grieche und lebte anders, und man hielt es dann nicht für nötig, diesen jüdischen jungen Mann nach dem Gesetz, was Gott geboten hat, beschneiden zu lassen. Denn dieses Gesetz gab Gott ja Abraham schon. Abraham, 1. Mose 17, 12 bis 14, er musste alles, was männlich war, in seinem Haus geboren oder als Knecht erkauft, beschneiden. Als Bund zwischen Gott und den Menschen. Und wenn sich jemand das nicht gefallen ließ, dann musste er verschwinden. Er musste zumindest diesen Clan der Familie verlassen. Und in Israel war es so, dass man, wenn sich jemand nicht diesem Gesetz beugte, dann konnte er sogar mit dem Tode bestraft werden. So ein starkes Gebot war es. Nun lebten aber viele Juden in der Diaspora. Sie glichen sich den Heiden an, wie es ja auch die Christen manchmal machen. Sie gleichen sich der Welt an und gehen einfach nicht mehr Schritt mit dem Worte Gottes. Aber hier sah Paulus, dass Timotheus wirklich den Herrn fürchtete und seine Mutter auch gläubig war. Und weil er ihn immer mitnehmen wollte auf seine ersten Station bei den Missionsreisen, nämlich das waren immer die Synagogen, er ging immer zuerst in die Synagogen, zu den Juden, weil das Evangelium zuerst den Juden gehört und danach erst den Heiden. Erst den Juden und dann den Heiden, damit er ihn als vollwertiges Werkzeug mit einsetzen konnte, um der Juden willen, um der anderen, dass ihm im Vorfeld den Mund gestopft würde, beschnitt er ihn. Und das Wunderbare ist, Timotheus ließ sich das gefallen. Er sah das mit ein. Er war willig, sich geistlich leiten zu lassen. Hier verstehen wir also schon die wunderbare Voraussetzung, diesen Brief des Apostels empfangen zu können, mit dem Inhalt, der dann folgt. Er war willig, sich einfach Gottes Geist, Gottes Führung zu unterordnen. Er widersetzte sich nicht. Er hatte nicht seine eigenen Vorstellungen. Er hätte ja sagen können, wieso? So lange habe ich so gelebt, jetzt habe ich Jesus angenommen, jetzt brauchst du mir nicht so kommen, dass ich mich etwa noch beschneiden lassen soll. Hätte er sagen können. Aber er hat gemerkt, die Führung durch den Heiligen Geist, die der Apostel Paulus hatte, war wichtig für sein Leben, um der Sache des Herrn willen. Und er widersetzte sich nicht. Timotheus sollte also ein wichtiges Werkzeug werden in Gottes Hand. So zog Timotheus mit Paulus zu den Gemeinden nach Griechenland, Mazedonien, um in erster Linie die frohe Botschaft für das Verhalten der Heidenchristen weiterzugeben. Was taten sie nämlich zuerst? In Apostelgeschichte 15 lesen wir, dass es ein Apostelkonzil gab zu Jerusalem. Die Frage wurde dort erörtert, was müssen die Menschen tun, die gläubig werden an Jesus Christus unter den Heiden? Was müssen sie tun? Die gesetzlichen Juden haben natürlich gesagt, selbstverständlich müssen sie alle 613 Gebote halten. Und wer heute zum Judentum überwechselt, muss das tun. Wer eine jüdische Frau, wenn jemand ein heidnischer Mann eine jüdische Frau heiraten will, muss er zuerst Unterricht nehmen im jüdischen Glauben und sich unter den 613 Geboten beugen. Sonst darf er nicht heiraten. In Israel kann man ja nicht standesamtlich heiraten, sowas gibt's ja da nicht, ja. Da heiratet man immer mit dem Segen des Rabbinats. Und wer diesen nicht kriegt, der ist eben nicht verheiratet. Der kann nicht heiraten. Also man muss die Gebote beachten und das taten die Juden damals auch. Und sie sagten, die Heiden, die gläubig werden, selbstverständlich, die kommen ja zu uns, nicht wir zu ihnen. Und wenn die zu uns kommen, müssen sie die Gebote, die Gott uns gegeben hat, selbstverständlich halten. Und so gab es eine große Diskussion und Paulus und auch andere zogen nach Jerusalem und er wurde darüber beratschlagt. Und dann kam das Resultat heraus für die Heidenchristen, weil man sah, dass das Gesetz ja nicht das Seligmachende ist, sondern die Gnade in Jesus Christus. Und dann sagten die Apostel zu Jerusalem in Vers 28, es gefällt dem Heiligen Geist und uns, euch keine Beschwerung mehr aufzulegen als nur diese nötigen Stücke, dass ihr euch enthaltet vom Götzenopfer, vom Blut, von den Erstickten und von der Hurerei oder von der Unzucht. Diese Botschaft sollten sie nun unter die Heidenchristen bringen und ihnen sagen, so und so, wenn ihr euch so verhaltet und bei Jesus Christus bleibt, dann seid ihr in Gnaden. Timotheus schloss sich also mit an, um diese Botschaft plötzlich als junger Christ, als einer, der sich rufen ließ, an die bereits bestehenden Gemeinden weiterzutragen. Diese Unterweisung des Timotheus in dem Brief sollte allen Mitarbeitern im Bau der Gemeinde und des Reiches Gottes helfen, geistliche Maßstäbe setzen zu können. Es ist ja furchtbar schwer, in den örtlichen Gemeinden zu sagen, was richtig und was falsch ist, wenn man kein Handbuch hat, wenn man keine Grundlage hat. Und so sollte dies als Grundlage dienen, Timotheus und ihr Mitarbeiter, wenn ihr Entscheidungen, Maßstäbe für die örtliche Gemeinde geben wollt, schaut in der Bibel nach, haltet euch daran, sagt das. Darum ist dieser Brief geschrieben worden. Der Schlüsselvers in diesem Brief, zu dem wir dann auch kommen, lautet nämlich im 3. Kapitel, Vers 15, dass du wissen sollst, wie du im Haus Gottes wandeln sollst. Darum ist dieser Brief geschrieben, damit du weißt, wie es in der Gemeinde, der örtlichen Gemeinde zugehen soll. Denn was ist die örtliche Gemeinde? Es ist die Gemeinde, von wem ist sie denn? Wem gehört sie denn an? Welchen Verein? Es ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, steht dort geschrieben. Keinem Verein gehört sie an. Christen gehören zu der Gemeinde des lebendigen Gottes. Und was soll sie noch sein, steht in dem Vers 15. Sie ist ein Pfeiler und eine Grundfeste der absoluten Wahrheit. Mit anderen Worten, wenn Wahrheit in dieser Welt gesucht und erkannt werden will, soll sie in der Gemeinde des lebendigen Gottes zu finden sein. Nirgendwo anders ist Wahrheit auffindbar. Was ist das für ein hoher Anspruch? Wer Wahrheit in dieser Welt erkennen will, soll sie in der Gemeinde Jesu erkennen können. Aber wie kann Wahrheit in der Gemeinde Jesu vorhanden sein, wenn nicht der Maßstab des lebendigen Gottes, dem die Gemeinde gehört, in dieser Gemeinde zu Hause ist? Also Gemeinde Jesu soll immer ein Hinweis, nämlich ein Pfeiler sein auf die Wahrheit, auf die Wahrheit Gottes und eine Sicherheit. Denn Grundfeste heißt ja, das war so ein Fundament, ja, Fundament. Eine Sicherheit, in der Wahrheit leben zu können. Das soll Gemeinde Jesu sein. Oh, welch ein Aushängeschild. Welch ein Aushängeschild. Und das ist der Auftrag, den hier Timotheus auch neu empfangen hat. Denke daran, wo du zu Hause bist. Du bist in der Gemeinde Gottes. Dort soll die absolute Wahrheit Gottes Raum greifen. Und wenn du nicht weißt, wie du dort handeln sollst, dann halte dich an die Bibel. Dann weißt du, wie du diese Gemeinde leiten kannst und ihr immer wieder Jesus groß machen kannst. Somit ist also der hohe Auftrag der Gemeinde Jesu auf Erden, die göttliche Wahrheit, das ist die Wahrheit vom Tod durch Sünde, Tod ist der Sünde Sold, ja, und die Wahrheit vom Leben durch die Erlösung am Kreuz Christi zu verkünden. Das heißt also, wer den Sohn hat, der hat das ewige Leben und das soll nicht nur in Worten bestehen, sondern das soll in der Gemeinde Jesu spürbar sein. Spürbar sein. Der hat das ewige Leben. Ich meine, Wortespiel kann man ja immer machen, nicht? Viele reden ja, da gibt es ja richtige Komiker im Radio oder im Fernseher, die immer Wortespiele machen, nicht? Und die Leute lachen sich schief darüber. Das kann man machen. Auch Christen können Wortespiele machen, kann man sich totlachen darüber. Aber das soll es nicht sein. Wortespiel ist nicht gefragt, sondern Leben dieser Worte. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das ewige Leben. In der Gemeinde der bekennenden Gläubigen an Jesus Christus soll also der gültige Maßstab des Lebens mit Gott zu finden sein, in guten und auch in bösen Tagen. Auch in bösen Tagen. Gleich wie die Weltsituation ist, soll der Maßstab der Wahrheit unter den Gläubigen spürbar werden. Wer die Gemeinde sieht und erlebt, soll Gottes Erlösungswerk an den Gläubigen erkennen. Sind erlöst. Ah, erlöst. So sieht ein Erlöster aus. Tatsächlich, die sind erlöst. Das sollen sie sehen. Sie sollen nicht nur was von der Erlösung hören, sondern Erlösung sehen können. Sie, die neue Kreatur soll sichtbar werden. Das Leben der Liebe soll da sein. Das Leben im festen Glauben an Gottes Zusagen. Jawohl, was Gott sagt, das ist Ja und Amen. Da halten wir uns fest, das ist Leben. Haben wir kennengelernt. Das soll spürbar sein. Wir könnten da sicher manche Zeugnisse anfügen und ich persönlich denke auch an manches, kann ich jetzt nicht alles sagen, wo dieses Zeugnis uns genannt worden ist und wir waren froh darüber, dass man was sehen konnte, nicht nur hören konnte. Das Leben der lebendigen Hoffnung auf die Wiederkunft des Herrn und das ewige Leben im himmlischen Reich Gottes, das soll zu spüren sein. Zum Schluss komme ich, welche Anweisung gibt nun hier der Apostel in seinem ersten Vers? Paulus macht deutlich, dass keine eigenen Glaubensmaßstäbe weiterzugeben sind. Er handelt und redet vielmehr aus der tiefen Verbindung mit Jesus Christus im Heiligen Geist. Darum betont er Paulus, ein Apostel Jesu Christi nach dem Befehl Gottes. Mit anderen Worten, Timotheus, das ist jetzt kein Privatbrief. Das sind die Worte von einem frommen Mann, die du beherzigen könntest. Sondern hier redet der Maßstab Gottes, ein Apostel Jesu Christi nach dem Befehl Gottes. Und diese Berufung lesen wir auch in Apostelgeschichte 9, wo er der Ananias Bedenken hatte über den Saulus von Tarsus. Und was sagt der Herr? Er ist mir ein auserwähltes Rüstzeug. Ich gebrauche ihn. Ich rede durch ihn. Und das, was ich durch ihn tue, ist dann mein Maßstab. Darum demütigte sich Paulus immer darunter unter dieser Berufung und sagt, Timotheus, nicht ich, bitte, was ich jetzt schreibe, das teilt dir der Herr mit. In seinen 13 Briefen kommt 9-mal diese Betonung seiner Berufung vor. In den verschiedenen Briefen, ich habe das hier aufgeschrieben, wo das steht, da heißt es entweder Paulus, ein Apostel Jesu Christi, oder Paulus berufen zum Apostel, wie in Römer 1,1 oder 1. Korinther 1,1. Oder Paulus, ein Apostel, nicht von Menschen. Galater 1,1. Nicht von Menschen. Also das ist sehr wichtig. Hier liest man nicht einfach so einen Brief des Paulus, da sagte mir doch mein Pfarrer, naja, also das sind Briefe des Paulus und Johannes und Petrus, da könnte natürlich von Bonhoeffer auch noch einer dabei sein. Der kann nicht dabei sein. Denn Bonhoeffer ist kein Apostel Jesu Christi gewesen. Da hat nicht Gott Maßstäbe gesetzt für seine Gemeinde, sondern da war ein gläubiger Mensch, den Gott auch gesegnet hat. Es sind Gottes Maßstäbe. So weist also Paulus in seinem Gruß gleich darauf hin, wer der Gott ist, dem er dient. Nämlich, er ist Heiland, Gott der Heiland aller Menschen. Der will, dass alle auf sein Erlösungsangebot eingehen. Lesen wir auch in Hesekiel 18, 23. Gott sagte, ich habe keine Freude am Tod des Gottlosen, sondern ich will, dass er sich bekehrt und lebt. Ja? Oder wie es Jesus auch sagt in Johannes 12, wenn ich erhöht werde von der Erde, will ich sie alle zu mir ziehen. Und so betont auch der Apostel, dass nur in Jesus die Hoffnung auf das wahre Leben zu finden ist. Also Gott, der Heiland, und der Weg zu diesem Heiland Gott ist Jesus allein. Es gibt keinen anderen Weg. Sein Kreuz ist die einzige Tat der Tilgung der Sünden für die Menschen. Und seine Auferstehung von den Toten ist das einzige Tor zum Leben für alle, die an ihn glauben. Und in dieser Lebenshoffnung festzustehen, wünscht Paulus Timotheus und der Gemeinde auch nach seinem Abscheiden. Er wünscht ihnen die Gnade, die Barmherzigkeit und den Frieden Gottes zu jeder Zeit. Wenn diese Eigenschaften Gottes für uns auch unbegreiflich bleiben, Gnade für mich, Barmherzigkeit, Frieden, wenn es auch von meinem Verstand unbegreiflich bleibt, denn wer kann einen Anspruch darauf stellen, wir sind allzumal Sünder, sollen wir dennoch erfahren, dass dies für uns vorhanden ist und darin leben können. Denn Gott ist gegenwärtig in seiner Gemeinde. Er hat sie berufen, er will sie führen, er will sie einsetzen und er will sie vollenden und in sein ewiges Reich aufnehmen. Das vielleicht mal als Einstiegsworte zu diesem ersten Timotheusbrief, um uns deutlich zu machen, was uns dort gesagt werden soll, wozu und wohin es führen soll.